Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute. Wenn Sie unterwegs sind, im Auto vielleicht, haben Sie hoffentlich eine dicke Jacke an, wenn Sie nachher aussteigen, aber 2 Stunden müssen Sie jetzt durchhalten. Herzlich willkommen, mein Gast ist heute Roland Jahn, Journalist und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde.
Hörbar Rust. Heute mit
Roland Jahn, 61, Journalist und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Roland Jahn wächst mit 2 Geschwistern und einer Leidenschaft für Fußball in Jena auf. Nach Abitur und Grundwehrdienst beginnt er, nach ersten Reibungen mit dem Staatsapparat, ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Weder gegen sein Land noch gegen den Sozialismus hat Jahn etwas einzuwenden, theoretisch. Die Mittel aber, mit denen die politische Führung der DDR den Sozialismus umsetzt, verurteilt er, wie andere Oppositionelle auch, zutiefst. Jahn setzt sich diversen Repressalien aus, landet im Knast und wird 1983 gewaltsam ausgebürgert. In der Bundesrepublik arbeitet er als Journalist für verschiedene Medien und wird im März 2011 zum Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde ernannt. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, Roland Jahn, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Jahn, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, herzukommen.
Aber gerne, schönen guten Tag.
Wir haben vorhin gerade besprochen, als die Sendung noch nicht lief, Sie sind schon mal eingeladen worden, als Sie das Amt übernommen haben damals und wollten sich da aber erstmal zurechtfinden und haben uns in die Warteschleife geschickt. Aber heute an diesem symbolträchtigen Tag konnten wir Sie dann einfangen und Sie sind gern gekommen. Wie heißt denn, das ist jetzt lapidar gesagt, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Ich weiß, das ist ein viel längere Bezeichnung. Kriegen Sie es ganz zusammen? Sie sind
Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Ja, gut, Sie haben es sehr gut gemacht, aber ich hoffe, dass das Kürzel in Ordnung ist, oder?
Ja, das Bedeutende daran ist ja, dass man direkt vom Parlament gewählt wird. Deswegen ein Bundesbeauftragter und das Parlament hat hier jemand gewählt, der unabhängig von der Regierung dieses Amt wahrnimmt.
Ist es auf Herrn Gauck zurückzuführen, glaube ich? Hat er Sie vorgeschlagen?
Nein.
Fürs Bundesverdienstkreuz hat er Sie, glaube ich, vorgeschlagen, ne?
Das ist ein Vorschlag gewesen des Staatsministers Neumann, der Beauftragte für Kultur und Medien war in der Bundesregierung, in der letzten Bundesregierung. Und er hat mich vorgeschlagen und das Parlament hat dann, nachdem ich mich in den Fraktionen vorgestellt habe, in allen Bundestagsfraktionen vorgestellt habe, bin ich dann gewählt worden vom Deutschen Bundestag.
Wie wird man denn da eigentlich akquiriert? Kriegt man da so ein paar Monate vorher einen Anruf und dann heißt es, hier Roland, wollen wir uns mal treffen auf ein Bierchen? Ich habe da so eine Idee. Oder wie läuft das? Weil ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendein Job. Das ist ja dann auch schon Ihre eigene Geschichte und Vergangenheit jetzt mal sogar für einen Moment hintangestellt. Das ist ja schon ein sehr verantwortungsvoller Job, in dem man möglichst wenig Fehler noch machen sollte.
Naja, man muss die Geschichte auch sehen. Joachim Gauck war der erste Bundesbeauftragte, der hier leider dieser Behörde geworden ist, diese Behörde aufgebaut hat. Mhm. Marianne Börtler hat auch über 10 Jahre das Amt ausgeführt. Und das sind ja auch Vertreter der Bürgerrechtsbewegung gewesen, die auch symbolisch natürlich für das stehen, was es an Umbruch gab und auch für die Aufarbeitung stehen des Unrechts in der DDR. Und in dem Sinne hat man natürlich sich orientiert, wer kommt aus der Bewegung, wer hat auch die letzten Jahre sich mit Aufarbeitung beschäftigt. Und da ist natürlich das, was ich journalistisch gemacht habe, nämlich gerade auch diesen Einigungsprozess begleitet, aber auch immer wieder Themen aufgegriffen habe über die Aufarbeitung des SED-Unrechts. Das war natürlich auch ein Ausweis, was dann einige Verantwortliche hat auf mich aufmerksam machen.
Ganz klar. Die Frage ist nur, wie tritt man dann oder wie ist man an Sie herangetreten? Oder haben Sie sich das gewünscht? Also war das Ihr Wunsch, diese Behörde zu übernehmen? Oder gab es irgendwann einen Anruf von Herrn Naumann oder von wem auch immer? Von Herrn Neumann.
Es gab einen Anruf aus dem Büro von Herrn Neumann und ich habe mich dann mit Herrn Neumann getroffen und wir haben uns dann ausgetauscht und er hat mich dann den Fraktionen des Deutschen Bundestages vorgeschlagen.
Hatten Sie denn Fühlten Sie sich geschmeichelt? Fühlten Sie sich erleichtert, froh, überfordert, gelähmt? Was war das denn für ein Gefühl? Ich meine, es ist ja eine sehr symbolträchtige Sache.
Man fühlt sich schon erstmal geschmeichelt, dass das, was man ja an Biografie hinter sich hat, anerkannt wird. Mhm. Aber es ist natürlich auch dann eine Entscheidung, ob man sich auf sowas einlässt. Ich habe 25 Jahre ja als Journalist gearbeitet für das erste deutsche Fernsehen, Politikmagazin Kontraste. Und das war natürlich etwas, ja, was ich gelebt habe. Das war ja kein einfacher Job, sondern das war mein Leben, Kontraste. Und in dem Sinne hätte ich mir nie vorstellen können, das aufzugeben. Und
aber Sie haben es ja gemacht. Haben Sie lange mit sich gehadert oder fiel Ihnen die Entscheidung gleich?
Ich habe lange mit mir gehadert, weil ja, gerade so eine Arbeit in so einem politischen Magazin, das ist sowas Tolles, weil man kann sich mit so vielen Themen beschäftigen, man kann immer wieder was anderes machen.
Wenn man gelassen wird.
Wir haben alle Freiheiten gehabt. Das war ja das Schöne. Ich glaube an den unabhängigen Journalismus in den Redaktionen und das haben wir praktiziert. Wir haben wirklich die Themen aufgreifen können als Redaktion, die uns wichtig waren, wo wir gesehen haben, hier werden Dinge unter der Decke gehalten. Wir haben schon investigativen Journalismus betrieben und da mit dabei zu sein, das ist sowas Tolles. Gerade, ja, man lernt ja so viel. Und wird dafür noch bezahlt. Das ist das ganz Besondere. Ja,
dann würden Sie sagen, dass das jetzt in Ihrer jetzigen Position anders ist? Leben Sie das nicht und lernen Sie da nicht auch?
Es ist etwas anders, aber der Punkt war, gebe ich das auf? Diese Chance, hier im Journalismus aktiv zu sein, auch viele Menschen zu erreichen. Ja, eine Sendung, die durchschnittlich meinetwegen 3 Millionen Zuschauer hat, da kann man den Menschen, ja, was anbieten an Aufklärung, was anbieten an Informationen. Und das ist was, wo ich mir schon überlegt habe, willst du das aufgeben? Und meine Tochter, die jetzt schon über 30 ist, die hat mir abgeraten. Die hat gesagt, sie kennt keinen, der so gerne arbeiten geht wie ich bei Kontraste. Und da habe ich hier ein Versprechen abgelegt und habe gesagt, wenn ich einen Tag ja dieses Amt nicht gerne ausübe, dann höre ich auf.
Das spricht für sich. Also haben Sie eine gute Zeit?
Ich habe eine gute Zeit. Das ist jetzt schon über 3 Jahre. Und ich muss sagen,
toll. Das könnte ich jetzt, also ich, so viele Menschen kenne ich nicht, die wirklich jeden Tag Freude haben zu arbeiten. Aber das wollen wir jetzt vielleicht noch gar nicht vertiefen. Wir gehen mal zu Ihrem ersten Song. Ich weiß nicht, ob Sie den bei Rias 2 damals aufgeschnappt haben. Die Rolling Stones kommen jetzt. You can't always get what you want. Im Grunde ist das ja sowieso eine Hymne ans Leben. Vielleicht auch eine Hymne Ihres damaligen Lebens?
Ich habe ihn im Bayerischen Rundfunk aufgeschnappt, Bayern 3. Also ich habe auch Rias 2 gehört, Treffpunkt natürlich, aber auch Bayern 3. Mhm. Und da gab es Pop Sunday und die haben dann auch immer die Titel ausgespielt. Weil das Furchtbarste für uns in der DDR war, wenn die Titel nicht ausgespielt worden sind. Wenn der Moderator reingequatscht hat, ja, dann haben wir den Moderator verflucht, weil man saß ja immer da mit seinem Tonbandgerät und der Schnellstopptaste und hat gewartet, wann die guten Titel kommen. Und dann wurde sofort das Gerät zum Laufen gebracht und dann wurde es aufgenommen, um es dann zu spielen. Im Freundeskreis, aber auch auf Schulklassenabenden.
Ab heute gibt es ja sowieso eine ganz neue Zeitrechnung. Es gibt kein West und kein Ost mehr, es gibt nur noch ein Wost. Und für dieses Wost spricht auch, dass es uns im Westen ganz genauso ging. Nichts war schlimmer, als ins Intro zu quatschen oder aber eine Abmoderation aufs Outro. Man wollte das immer ganz sauber aufnehmen. Und mal sehen, ob wir den Song jetzt ausspielen. 7,5 Minuten, Rolling Stones. Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, so werde ich es einfach die ganze Sendung durchsagen, ist heute hier zu Gast. Und kaum läuft das Lied, haben Sie eine super Geschichte dazu. Und die reichen wir jetzt mal nach an die Hörer.
Ja, das ist ja das Tolle, dass wir hier auch mit dieser Arbeit etwas machen können, wo wir Geschichten aus der Vergangenheit hervorholen, Menschengeschichten. Und wenn man Rolling Stones hört, da denken viele in Berlin dran, damals 69, das Gerücht, was im Rias gesendet worden ist, dass die Stones auf dem Springer-Hochhaus an der Mauer spielen. Mhm. Und ja, das war natürlich eine Nachricht in der DDR, wo ganz viele Leute hin wollten. Und ja, viele haben es nicht geschafft, sind schon vor Berlin abgefangen worden. Und die Berliner, die es geschafft haben, die wurden dann zusammengetrieben und zum großen Teil festgenommen und verhaftet. Und wir haben in den Akten der Stadtsicherheit halt Fälle rausgesucht von Leuten, die inhaftiert waren. und haben da einen,
aufgrund dieses Ereignisses.
Aufgrund dieses Ereignisses, also führt die Rolling Stones in den Knast. Mhm. So, es war dann auch der Titel eines Dokumentenheftes aus Stasi-Akten, was wir zusammengestellt haben. Und bei der Präsentation dieses Heftes vor den Journalisten, da hat dann die Bild-Zeitung diesen damals Verhafteten Karten spendiert für das Konzert in der Waldbühne. Und ich war dann gemeinsam mit diesen Jungs da in der Waldbühne. Und das war ein tolles Erlebnis. Das war was, wo nach so vielen Jahren da ein Stückchen was wieder gut gemacht worden ist. Die waren so glücklich, dass das, was sie immer beschäftigt hat, wirklich jahrelang beschäftigt hat, dieses Erlebnis, dass man als junger 16-Jähriger weggefangen wird, einfach 2 Jahre in den Knast gesperrt wird.
2 Jahre?
2 Jahre,
wow.
Knast, weil man sich dort versammelt hat.
Also ich finde, das ist kein Unrechtsstaat gewesen. Da müssen wir einfach, die werden schon gewusst haben, warum sie die wegstecken, die Jungs. 2 Jahre für so eine Aktion?
Das ist ja das, was man heute gar nicht mehr glauben kann. Und deswegen ist ja diese Arbeit wichtig, auch mit den Dokumenten und mit den Akten, und immer wieder deutlich machen, hinter jeder Akte steckt ein menschliches Schicksal. Mhm. Und dann nach so vielen Jahren da irgendwie auch beizutragen, dass man ihnen etwas an Gerechtigkeit verschafft, indem man auch sie einlädt in dieses Konzert, die Sachen, die damals passiert sind, öffentlich macht. Und ich glaube, das ist ein Weg, ja, wo man auch gerade auch den Menschen dann gerecht wird.
Hatten Sie das Gefühl, dass Ihnen Wiedergutmachung widerfahren ist? Oder haben Sie sich die selbst erkämpft? Gab es so symbolische Momente?
Ja, das Wort Wiedergutmachung ist ja eins, was man eigentlich gar nicht erreichen kann. Es ist immer nur ein kleines Bruchstück, wo man Verletzungen heilt. Und ich glaube, da gehört viel dazu. Da gehört ein Klima dazu, was das möglich macht. Dass Menschen, die in Konflikt waren, sich begegnen können. Dass sie sich austauschen, aussprechen. Aber es gehört natürlich auch etwas dazu, dass man selber mit dazu beiträgt. Und das ist nicht einfach. Viele sind nicht auf die Füße gekommen. Und deswegen gilt es als Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das, was auch schon lange zurückliegt, aufgearbeitet wird. Der Begriff Aufarbeiten ist schon da passend. Manchmal gelingt es und manchmal halt nicht.
Kann denn dieses auf die Füße kommen und dieses, wie Sie in einem anderen Interview mal gesagt haben, mit sich im Reinen sein, das ist ja, glaube ich, das, was das vielleicht Wichtigste ist. Dass es gar nicht darum geht, sich vor anderen rechtfertigen zu können oder da so ein Zeugnis der Läuterung abzulegen, dieses mit sich im Reinen sein, mit sich selbst. Kann das nur durch so einen Katharsis-Moment entstehen?
Nein, das ist ja so vielfältig, und wir brauchen Rahmenbedingungen, wo alle miteinander offen sprechen. Es geht ja nicht um Abrechnung, es geht um Aufklärung darüber, wie Diktatur funktioniert hat. Und irgendwie waren wir ja alle in dieser DDR involviert in irgendeiner Art und Weise, und diese Schubladen Täter, Opfer, Mitläufer, das ist mir zu wenig. Da sind die Grenzen ja auch fließend, und mir ist es wichtig, dass wir offen darüber sprechen, dass wir uns austauschen, soll aber niemand dabei aus der Verantwortung entlassen werden, sondern es geht darum, selbst zu reflektieren. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, Urteile zu fällen, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder für sich selbst auch sich fragt, welche Rolle hat er gespielt in dieser Diktatur, wo war er ein kleines Rädchen oder ein großes Rad?
Wir werden, oder ich werde versuchen, mit Ihnen gemeinsam für den Rest der Sendung, 1,5 Stunden liegen noch vor uns, das so sensibel und ja, ehrlich und klar wie möglich zu machen. Jetzt erstmal kommt Janis Joplin auf Ihrer Liste. Move Over, kriegen wir dafür noch ein Stichwort?
Ja, Janis Joplin war natürlich...
Fanden Sie die sexy?
Ich fand sie sexy, und ich fand, dass sie unser Schulklassenabend enorm bereichert hat. Da ging die Post ab.
Sie war aber nicht da.
Leider nicht.
Nein, leider nicht.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wie 25 Jahre Mauerfall. Quatsch, wir sitzen hier im Bus an der Stralauer Allee. Ich sehe hier sehr viel Mauer. Herr Jahn, ich glaube nicht, dass die schon weg ist. Also zu Gast ist heute tatsächlich Roland Jahn. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er ist der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Und wer ihn nicht kennt und seinen Lebenslauf nicht kennt, der hat was versäumt und wird ein bisschen was über das aufregende und unruhige Leben von Herrn Jahn erfahren. Am 14. Juli 1953 in Jena geboren. Mutter Lieselotte, Vater Walter. Und als Sie zur Welt kamen, gab es schon die Zwillingsgeschwister, ne? 2.
Richtig.
6 Jahre älter?
6 Jahre älter.
Christine
und Jürgen.
Jürgen, okay. Ihr Vater war Kanonenfutter. Der ist tatsächlich, der ist, glaube ich, mit 17 noch eingezogen worden und dann auch im letzten Kriegsjahr.
Ja.
Und dem haben sie dann, also nicht ein Bein weggeschossen, aber er hat ein Bein verloren, offenbar.
Ja, er ist auf eine Mine getreten.
Ah, okay.
In Breslau.
Ja. Und nun kann man, könnte man meinen, dass dieser Mensch als wütender politischer Mensch zurückkehrt und sagt, damit es nie wieder Krieg gibt und so, engagiert euch. Und es gibt natürlich noch die andere Möglichkeit, und das war die Möglichkeit ihres Vaters, unpolitisch werden zu wollen.
Das war das, was er uns Kindern mit auf den Weg gegeben hat. Und immer gesagt, haltet die Hände raus aus der Politik, das bringt nur Ärger. Und hat auf sein Holzbein gezeigt. Mhm. Und ja, das haben wir dann ja auch täglich erlebt. Gerade, ja, wenn du da am Abrutstisch sitzt und er schnallt das Holzbein ab, da siehst du es wieder. Da fehlt etwas. Und vor allen Dingen hat er uns immer erzählt von seinem Traum, Fußballer zu werden. Das war sein Jugendtraum, dass er Karriere macht als Fußballer. Und das war zerstört. Und in gewisser Weise, ja, sollten wir dann sozusagen das erfüllen. Deswegen bin ich auch jeden Tag mit auf dem Fußballplatz. Und er hat den Fußballclub Karlsruhe-Jena, damals zum Anfang noch SC Motor Jena, aufgebaut, die Jugendabteilung. Er war ja der Talentespäher in der ganzen Region. Er war immer unterwegs und alle kannten ihn und hat die Talente zum Club geholt. Und Jena war ja Spitze. Übrigens der Spitzenreiter bis heute in der ewigen DDR-Oberliga-Tabelle. Und da hat mein Vater mit einem großen Verdienst dran.
Sie spielten bei den Junioren in der Oberliga, ne? Also Sie haben tatsächlich sicherlich aus eigenem Vergnügen, aber vielleicht auch, um Ihrem Vater da einen Gefallen zu tun, keine Ahnung, das können nur Sie beurteilen.
Nein, da kommt ja beides zusammen. Mhm. Natürlich war ich jemand, der Spaß dran hatte. Und das war schon toll. Ja, Fußball bietet einfach ganz viel. Dieser Teamsport, integriert zu sein in der Mannschaft, aber auch mit Einzelleistungen bestehen zu können. Auch gerade, wenn man hinten liegt, dann doch noch gewinnen, Dinge zu drehen. Das ist ja was, ja, was das Leben widerspiegelt. Und deswegen fand ich das immer richtig klasse. Ich habe da auch für meinen Alltag was mitgenommen aus den Erfahrungen des Fußballspiels.
Falls Sie jetzt das Gefühl haben, Sie halluzinieren und hören Schlümpfe oder sowas, was sich anhört wie Schlümpfe, dann kann ich nur sagen, ich höre das auch. Und es liegt daran, dass wir hier in dem Radio 1 Übertragungsbus sitzen an der Stralauer Allee. Und hier auf diesem Parkplatz vor der O2 Arena ist eine Leinwand mit ziemlich ergreifenden, jetzt gerade nicht, aber normalerweise ziemlich ergreifenden Bildern, ne? Also so ganz alte Archivbilder aus Ost und West. Und das hier ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Werbung, die zwischendurch offenbar eingespielt wird. Also lassen Sie sich nicht irritieren von den Hintergrundgeräuschen.
Aber das sind schöne Bilder, die man jetzt hier gerade, wenn man die Mauer, diese Leuchtballons entlang geht, wenn man dann an diesen Leinwänden diese Bilder sieht von früher, wo nochmal deutlich gemacht wird, was die Mauer war, was sie bedeutet hat. Und ich glaube, eine tolle Aktion, was hier in Berlin gerade stattfindet.
Sind Sie Ballonpate eigentlich?
Ich bin auch Ballonpate.
Wo steht denn Ihrer?
Der steht in der Nähe vom Hauptbahnhof und wir sind dort mit mehreren Mitarbeitern in der Behörde und wir wollen teilhaben an diesem Ereignis.
Wir wollen teilhaben an Ihrem Leben, nochmal zurück. Mit 18 haben Sie aufgehört, glaube ich, weil 5-mal in der Woche zum Training, was man dann tatsächlich, wenn man es ernsthaft betreiben will, das war Ihnen dann zu viel.
Naja, da kommt ja natürlich dann, wenn man 16, 17, 18 wird, dann wird es
schon. Sagen Sie ruhig das Wort Mädchen.
Frauen? Auch, klar, nein. Andere Interessen würde ich mal allgemeiner formulieren.
Meine ich.
Mhm. So, und dann will man auch am Wochenende mal auf Tour gehen, trampen zu Rockkonzerten und so weiter. Und da war natürlich dann schon die Frage, was machst du jetzt? Treibst du lieber weiter Leistungssport oder ja, gehst du deinen anderen Interessen nach? Und dann ja, habe ich das für mich gelöst, indem ich aufgehört habe. Obwohl ich durchaus ja, gerne weitergespielt habe. Junioren-Oberliga war ja toll. Ja, vor 20.000 Zuschauern das Vorspiel machen vor den Großen. Und das hat schon gepasst. Und ich habe gerade diese Woche mit dem Dresdner Eduard Geier geredet drüber, wie das war, bei Dynamo da in Dresden zu spielen. Und da habe ich mir schon an die Spiele erinnert. Und das ist dann auch ein tolles Erlebnis gewesen.
Gut, es ist auch super, dass ich jetzt meine Zwischenruffrage vergessen habe. Die Zeit rennt sowieso. Wir sind schon bei Ihrem nächsten Song. Tonsteine, Scherben, alles verändert sich.
Das ist natürlich schon was, genau in diese Phase da, in diesem Alter mit 17, 18, da kamen Tonsteine Scherben 1971 die Platte, die sie rausgebracht haben, Keine Macht für niemand, und das war was, was sie nicht nur den Leuten im Westen auf den Weg gegeben haben, sondern auch uns im Osten, die wir vor den Radioapparaten immer gesessen haben und gehört haben. Und gerade dieser Song, Alles verändert sich, das ist ein Lebensmotto für mich geworden bis heute. Und ja, der Satz geht ja weiter. Alles verändert sich, wenn du es veränderst. Doch du kannst nicht gewinnen, solange du allein bist. Ist wirklich die Band meiner Jugend, und alleine der andere Song, Der Traum ist aus, oder...
Wir können wahrscheinlich vieles nehmen, aber sagen Sie, in welcher... Im Grunde ging es ja bei Ihnen los mit der Opposition, als es aufs Studium zuging. Je älter Sie wurden, desto mehr haben Sie das Gefühl gehabt, Sie möchten Ihre Meinung sagen. Also schon als Achtjähriger hatten Sie ja schon im Zeugnis, glaube ich, oder in der 8. Klasse war es, ne? Hat Ihr Lehrer, glaube ich,
ja,
schon
gut, geschrieben. Ja gut, aber das ist ja immer jetzt so einfach rausgegriffen, solche Sätze wie, er neigt dazu, in Opposition zu treten in der 8. Klasse. Was bedeutet das? Ich habe einfach nur Fragen gestellt, und im Zeugnis wird das dann so dokumentiert. Mhm. Eigentlich wollte ich ja in diesen Bahnen der DDR laufen. Ich wollte ja dabei sein. Ich wollte ja als junger Pionier mit dabei sein, wenn wir Altstoffe sammeln, wenn wir alten Leuten helfen, wenn wir Solidarität mit Vietnam leisten und Geld einsammeln. Gerade weil man das im Fernsehen gesehen hat, diese Bilder von den zerstörten Dörfern. Das war etwas, wo man helfen wollte. Auch ich wollte helfen. Mhm. Und ja, und das ging dann auch weiter in der Freien Deutschen Jugend. Das war ja nicht so, dass ich das alles abgelehnt habe, sondern integriert sein und durchaus auch mitmachen. Und natürlich gab es Dinge, wo ich nicht unbedingt begeistert war. Die ganzen Parolen und so weiter, die da schon uns aufgedrückt worden sind, das war nicht unbedingt mein Ding. Aber
wie haben Sie sich das erklärt, dass es nun gerade, oder haben Sie sich ausgetauscht und das war auch nicht das Ding Ihrer Freunde? Oder haben Sie sich da schon ein bisschen isoliert gefühlt und gedacht, wieso ist das für euch alle okay und für mich nicht?
Nein, es war schon ein Austausch, aber wir waren einfach eingetaktet in das System. Und wissen Sie, wenn wir dann zum 1. Mai gehen, die Schule geschlossen, zum 1. Mai da vorbeimarschiert an der Ehrentribüne, ja, da kann man sich aussondern und kann sagen, okay, ich gehe beim Sportverein mit. Ja, das habe ich auch gemacht, schon die ersten Male bin ich beim Fußballclub mitgelaufen, und das war einfach toll mit unseren Lederbällen, und am Abend sind wir da an der Tribüne vorbei, da waren wir auch stolz. So, aber dass das eine Bekundung für den Staat und die Partei war, das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Und bei der Freien Deutschen Jugend dann, na Mensch, 9., 10. Klasse, da gab es die Mädels aus der Parallelklasse, und da war es schon gut, wenn man mit dabei war. Da hat man rumgescherzt und dann hat man irgendwelche Sprüche vor der Tribüne abgelassen, und das war's dann. Also so richtig die politische Bedeutung, mit der habe ich mich nicht so richtig auseinandergesetzt, obwohl ich einen kritischen Blick drauf hatte. Und das ist ja das, wo ich auch selber erschrocken bin über mich selbst, so im Nachhinein, dass ich sage, Mensch, hätte man da nicht schon deutlicher sagen können, das ist was, was nicht zu akzeptieren ist.
Was wäre denn dann passiert?
Ja, es gab natürlich immer Einzelne, die mal aufgemuckt haben, wie wir das immer gesagt haben, die wurden dann schon diszipliniert, und das hat man sich natürlich auch,
werden Sie mal konkret, welche Art der Disziplinierung war das dann?
Ja, es ging ja gerade im Schulalltag die Disziplinierung. Es ging ja los mit den langen Haaren, die wir nicht tragen durften. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ende der 60er Jahre wurden alle, die die Haaren über die Ohren getragen haben, die Jungs, wurden aus dem Unterricht geschmissen. Und das war natürlich etwas, wo wir uns schon gefragt haben, was ist das für ein Staat, der sowas hier durchsetzen will? Oder auch gerade Rolling Stones, die wir auf den Schulklassenabenden gespielt haben, da kam dann schon der Lehrer und hat gesagt, also 60 zu 40 ist vorgegeben, und ihr habt wieder mal zu viel West gespielt, also 60 Ost und 40 West. Und wenn wir dann 100% West gespielt haben, dann war schon es nicht so einfach für uns da, ohne Strafe davon zu kommen.
Ich will auf diese Strafen hinaus, denn Ich glaube, es dieses Wort disziplinieren ist ja, oder diszipliniert werden oder Disziplinarmaßnahmen ist ja was sehr, sehr Abstraktes. Und wer sich die Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren anguckt, der wird auch auf knüppelnde Polizisten stoßen. Der wird auch auf sehr reaktionäre Paragraphen und auf eine sehr spießige Gesellschaft stoßen. Und der wird auch auf Leute stoßen, die gesagt haben, ich wurde ausgegrenzt, weil ich lange Haare hatte. Ne? Das ist ja mal das eine. Und es geht mir auch nicht darum, jetzt hier zu sagen, böse, böse, ich hau auf die DDR drauf. Aber tatsächlich ist ja die Konsequenz eine andere gewesen. Ist ja was anderes, ob ich jetzt ein bisschen Ärger kriege und jemand sagt, keine Ahnung, Sie dürfen hier nicht weitergehen, oder ob ich tatsächlich mir mein Studium versaue, ob ich nicht studieren darf, ob ich irgendwohin eingeteilt werde. Was für eine Art von Disziplinarstrafe hätte es denn gegeben in dem Alter?
Ja, erstmal ist mir wichtig zu sagen, Unrecht wird immer subjektiv wahrgenommen. Und egal, wo es passiert auf der Welt, der es erlebt, findet das ungerecht. Und wenn im Westen was geschehen ist, was Unrecht war, dann muss das benannt werden und darf nicht geschmälert werden, indem man dann auf den Osten verweist. Natürlich war im Osten, da sind wir wieder bei dem Begriff Unrechtsstaat, das so organisiert, dass es staatlich organisiertes Unrecht war, was im Interesse einer Partei durchgesetzt worden ist. Es ging ja darum, ein Menschenbild durchzusetzen und das fing halt in der Schule an und das sollte dann in allen Belangen bis hin halt zur Musik beim Klassenabend durchgesetzt werden. Und so hat sich das dann durchgezogen und man konnte halt schneller in Konflikt geraten. Viele haben ja versucht, unpolitisch zu sein, wie zum Beispiel meine Eltern oder so, wie es meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben. Aber das gelang halt nicht immer. Und obwohl wir uns angepasst haben. Und mir ist es ja wichtig, dass, wenn wir reflektieren, noch mal deutlich zu machen, dass wir uns schon sehr, sehr viel angepasst haben, Kompromisse immer wieder gesucht haben. Gerade wenn wir einen Weg gehen wollten, wie zum Beispiel Studium. Ja, wenn du zum Studium wolltest, musstest du im Abitur ein ordentliches Zeugnis haben mit einer guten Beurteilung. Und wenn dann bei mir drinne steht, er hat keinen sozialistischen Klassenstandpunkt, dann ist das sozusagen die Absage ans Studium. Und dass ich dann zum Direktor gehe und mich beschwere und sage, aber ich habe doch einen sozialistischen Standpunkt, ich möchte doch für den Sozialismus sein, das ist schon faszinierend. Ne? Obwohl ich ihn kritisch sehe, ja, klage ich ein, dass mir bescheinigt wird, dass ich hier treu und brav zum Sozialismus stehe. Und dann habe ich durchgesetzt beim Direktor den Kompromiss, dass dann da steht, Roland muss sich noch stärker um einen sozialistischen Klassenstandpunkt bemühen.
Da hat man ihnen aber auch, glaube ich, geholfen. Hat nicht da auch irgend so ein Vater oder irgend so eine Mutter noch mitgewirkt, der jemanden kannte,
den Direktor ja dann, und so? Das läuft ja dann über Beziehungen und das läuft dann so, also du kennst doch meinen Sohn und der ist doch eigentlich ein Guter und du verbaust doch mit der Beurteilung ihm den ganzen Berufsweg. Und dann ruft der eine Vater den anderen mal an und dann sagt er, okay, dann suchen wir den Kompromiss. Ich komme da gut raus, indem ich auf die Lehre eingehe und ich bescheinige aber deinen Sohn, dass er noch eine Chance hat, auch hier ein Studium zu leisten.
Was ich interessant finde, ist, es gibt ein Buch über Sie und es gibt ein Buch von Ihnen. Das Buch über Sie heißt Ein Rebell als Behördenchef. So, da habe ich gedacht, das ist Ihnen wahrscheinlich gar nicht so recht. Sie wollen nicht als Rebell gelten. Na, vielleicht auch doch, ist ja ganz charmant. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sie sagen, naja, ein bisschen dicke. Ihr Buch wiederum ist dann Wir Angepassten überleben in der DDR. Als ich den Vorabdruck gelesen habe im Spiegel, habe ich gedacht, warum macht er das? Warum macht er sich jetzt so klein? Weil diese Anpassung, die Sie sicherlich in bestimmten Bereichen Ihres Lebens auch gelebt haben, durchgezogen haben, die haben Sie aber auch in ganz vielen Bereichen gebrochen. Sie gelten ja als Symbolfigur des Widerstandes. Warum haben Sie das Buch genau so genannt?
Naja, niemand war nur Rebell oder nur Angepasster. Und ich will das aufbrechen. Ich will ja deutlich machen, es war auf beides in einen. Und was ich beschreibe in dem Buch Wir Angepassten, ist ja Erlebnisse von mir, aber auch von Freunden. Und da kommt ganz vieles von dem, was ganz viele Menschen in dieser DDR erlebt haben, was Alltag war in dieser Diktatur. Und diese Rahmenbedingungen mal zu beschreiben, was hatte man denn überhaupt für Chancen, sich ja mit Widerspruch herauszuwagen? Mhm. Was bedeutete es, wenn man einfach mal mit der Sache nicht einverstanden war? Und da einfach ein Urteil abzugeben und zu sagen, ach, das waren alles Angepasste und die hätten sich da anders verhalten müssen. Da sage ich Stopp, Das ist nicht gut. Mhm. Es kann, glaube ich, jeder fast nur selbst beurteilen, in welcher Situation er sich hätte anders verhalten können.
Das ist in diesem Buch tatsächlich auch für mich nachvollziehbar geworden. Wer sich da ein eigenes Bild machen möchte, wir angepassten Überleben in der DDR, erschienen bei Pieper, der mag sich dieses Buch bitte kaufen. Wir sind jetzt soweit, wir sind schon länger soweit, aber ich habe jetzt gedacht, ach, jetzt können wir noch weiter quatschen. Wir spielen jetzt Alles verändert sich von Ton, Steine, Scherben und dann gibt es die Nachrichten und dann die zweite Stunde der Hörbarust mit Roland Jahn heute.
Radio 1 Hörbar Rust.
Wir senden live aus dem Übertragungswagen von Radio 1 hier an der Eastside Gallery. Es ist kalt, sonst würde ich Sie sofort auffordern, in Ihren engen T-Shirts herzukommen. Es ist zu kalt. Muckeln Sie sich zu Hause schön ein oder auch nicht. Machen Sie, was Sie wollen, aber hören Sie Radio 1. Und mein Gast heute ist der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn. Ich habe Ihnen Keimzeit mitgebracht. Schöner Tag. Im Vorfeld habe ich ja, bevor die Sendung losgeht, habe ich Ihnen schon gesagt, oh Mann, ich tue mich ein bisschen schwer, ich als Wessi, ich habe das Gefühl, ich gehe über so ein Minenfeld. Also über das Unrecht der DDR zu sprechen, fällt mir extrem schwer. Ich habe nicht in der DDR gelebt. Ich weiß auch nicht, ob ich zum Widerstand gehört hätte, ob ich die Eier gehabt hätte, mich tatsächlich da mit dem System anzulegen. Und ich habe, was so bestimmte Punkte angeht, tatsächlich so ein Urteil mir gemacht, das schwer wackelt. Also wenn ich jetzt höre, dass diese Diskussion um ist kein Unrechtsstaat, das macht mich wahnsinnig, wenn ich das höre. Das möchte ich nicht hinnehmen. Habe ich denn als Wessi das Recht dazu, mich darüber aufzuregen?
Na klar, hier geht es nicht um Ost oder West. Hier geht es um eine Offenheit. Und wenn man neugierig ist, wenn man zuhört, wenn man sich erklären lässt, wie waren die Verhältnisse, warum haben Menschen wie gehandelt, dann wird da nie eine Kluft sein. Also ich glaube, gerade auch meine Erfahrung, ich bin ja seit 83 im Westen gewesen, ich habe so viele Leute kennengelernt, die sich in der DDR besser auskannten dann als manche, die in der DDR gelebt haben. Mhm. Ja, gerade bei Kontraste waren wir ein Ost-West-Team, wenn man so will. Und mein Redakteur Peter Winserski, mit dem bin ich da im Duo immer dann auch losgezogen. Und das war richtig klasse. Und der schreibt bis heute noch ganz interessante Geschichten. Gerade auch ein Buch veröffentlicht, Die verbotene Reise, über zwei junge Ostdeutsche, die halt ihr Stück Freiheit sich nehmen.
Ich glaube, diese Befindlichkeit, die muss man versuchen zu erspüren. Also das heißt, die Frage ist, die Leute, die in Ostdeutschland groß geworden sind, in der DDR aufgewachsen sind, fühlen sich natürlich angegriffen, wenn das gleich alles mit Stasi und so weiter gleichgesetzt wird. Ne? Man versucht so auch so ein bisschen seine Erinnerungen zu beschützen. Und dann kann es unter Umständen passieren, dass man auch, und das machen auch alle Menschen, Ost wie West, dass man die Vergangenheit auch idealisiert. Das tue ich auch in meiner Kindheit, dass da bestimmte Sachen passiert sind, die ich jetzt so vielleicht romantisiere, die aber vielleicht gar nicht so schön waren.
Mir ging das ja selbst so, als ich im Westen kam. Man hat nun mich ins Gefängnis gesperrt, außer Landes geworfen. Und trotzdem habe ich die DDR verteidigt, als ich im Westen war. Aber ich habe ja nicht diesen Staat verteidigt. Ich habe ja nicht die SED verteidigt, sondern ich habe die Menschen verteidigt, die versucht haben, unter diesen Bedingungen zu leben. Mhm. Und das ist ja das Wichtige, dass wir das unterscheiden, das Unrechtssystem, den Unrechtsstaat und das, was die Menschen gelebt haben. Und da genau hinzuschauen, das lohnt sich. Natürlich ist es wichtig, dass jeder sich selber ins Verhältnis setzt, der dort gelebt hat und sich fragt, ja, in welcher Verantwortung hat er wie gehandelt? Aber Respekt vor der Lebensleistung, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundlage für ein offenes Gespräch.
Ja, es ist ja, Sie schreiben in diesem Buch, wir Angepassten schreiben Sie ja auch, finde ich sehr nachvollziehbar, welche Überlegungen dazu geführt haben, in Opposition zu treten oder es eben gerade nicht zu tun. Die Repressalien, die einem ins Haus standen, die sind einfach nicht ohne. Ich zitiere jetzt mal aus Ihrem Buch zitiert, sondern aus dem Buch über Sie, Roland Jahn, ein Rebell als Behördenchef, nochmal ein paar Sachen, die die Staatssicherheit dann Also bei bekannten politischen Gegnern zieht die Stasi inzwischen andere Register. Sie werden nach Möglichkeit nicht eingesperrt. Man fürchtet schlechte Presse im Westen. In wirtschaftlich schwieriger Zeit sucht die DDR jenseits ihrer eigenen Propaganda nach einem pragmatischen Umgang mit der anderen Seite. Kritiker werden daher perfiden Zersetzungsmaßnahmen ausgesetzt. Die Staatssicherheit intrigiert über ihre inoffiziellen Mitarbeiter und organisiert Verleumdungen, Ärger im Beruf, Ehekräche, Scheidungen, Häuser wurden abgerissen, Streit im Freundeskreis, Konflikte in der Familie, Geldnot, Wasserrohrbrüche, Telefonterror, Wohnungsbrände. Das kann man sich im Einzelnen gar nicht vorstellen. Noch ein kleines Stück weiter. Damit sollen die Widerspenstigen besänftigt oder beschäftigt und von politischen Aktivitäten abgehalten und außerdem psychisch zermürbt werden. Einige finden abends in ihrer Wohnung die Schrankwand plötzlich auf der anderen Seite des Wohnzimmers fein säuberlich eingeräumt, als wäre nichts gewesen. Sie sollten an sich selbst zweifeln oder irre werden. Welche dieser Repressalien kommt Ihnen denn aus der eigenen Erfahrung bekannt vor?
Also das sind viele Punkte zusammengefasst, die viele Menschen erlebt haben. Das ist ja etwas, was wir auch in den Akten bestätigt sehen von den vielen Betroffenen. In meinen eigenen Erlebnissen hat mich am meisten geschmerzt, wo sie richtig an die Familie rangegangen sind. Also schon
die Sippenhaft sozusagen, also dass ihre Eltern auch Repressalien ausgesetzt waren.
Das ist immer was mich bis heute beschäftigt, weil ja auch die Frage ist, ja, der Verantwortung für den anderen. Und man hatte bei all seinem Handeln immer im Blick, was könnte das nicht für mich Nachteile bringen, sondern für die Eltern. Gerade mein Vater war ja in führender Funktion bei Carl Zeiss Jena, hat an der Weltraumkamera mitgearbeitet, mit der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ins All geflogen ist. Er hat Staatsorden bekommen, Banner der Arbeit vom Staatsratsvorsitzenden persönlich ausgehändigt. Und in solchen Phasen gibt's dann natürlich den Konflikt. Was macht der Sohn? Ist er dann kritisch an der Uni oder hält er lieber den Mund? Und mein Vater hat immer Druck ausgeübt. Ja, du kannst doch nicht das Glück der ganzen Familie hier gefährden, bloß weil du dir ein Stück Meinungsfreiheit nimmst. Mhm. Und diese Situation haben viele, viele Menschen gehabt. Diese Rücksichtnahme auf andere, die notwendig war, damit es nicht zum Konflikt kommt. Und ich glaube, da fängt's an. Es geht aber dann weiter bis hin dann, als ich in West-Berlin war. Die Stasi hat richtig anonyme Briefe verbreitet. Der hat einen anonymen Brief an meine Eltern geschickt, wo drinnen vermerkt ist, dass ich mich von ihnen lossage, dass ich schlecht über sie rede, dass in keiner Weise ihnen Achtung gegenüberbringen würde. Und das ist etwas, wo ja natürlich mit Halbwahrheiten gearbeitet wird, wo dann von den Eltern alles gedeutet wird, als ob da was dran ist.
Warum sagen Sie nicht Lügen? Warum sagen Sie Halbwahrheiten?
Ja, weil die Stasi geschickt ist. Natürlich sind das Lügen, aber mit Halbwahrheiten, da sind halt irgendwelche Dinge, wo die Stasi scheinbar unbedeutende Fakten von ihren Informanten geholt hat. Und da ist ja das Problem, wenn man der Stasi Informationen liefert, sagt man immer, ja, es war nichts Bedeutendes. Aber die Stasi hat gerade die unbedeutenden Informationen genommen, die sie dann eingeflochten hat in ihr Lügenkonstrukt, und so hat es seine Wirkung erzielt.
Wir hören jetzt ein Lied, das im Moment extreme symbolische Strahlkraft hat. Wir hören es erstmal und sprechen anschließend darüber. Ja, es geht um Wolf Biermann und Ermutigung. Ja, so wurde er eingeladen und sollte singen im Deutschen Bundestag und hat es auch gesungen, aber hat nicht nur gesungen, was auch niemanden überrascht hat. Wie haben Sie denn Wolf Biermanns Auftritt empfunden für sich?
Na, erstmal muss ich sagen, dass das nicht ein Lied ist, was jetzt im Moment eine Bedeutung hat, sondern das ist das Lied, was eine große Bedeutung für viele Menschen in der DDR hatte. Das war eine tatsächliche Ermutigung für uns. Und Biermann an sich war ja einer, der ja das, was wir gedacht und gefühlt haben, auf den Punkt gebracht hat mit seinen Liedern. Und deswegen haben wir ja uns auch für ihn engagiert, als er ausgebürgert wurde. Und er hat doch bis heute eine große Bedeutung. Und auch dieses Lied war etwas, woran ich mich zum Beispiel in der Haft festgehalten habe. Ja, du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Das ist ein Motto, was ich bis heute auch für mich gelten lasse. Ist ja ganz wichtig, dass man, wenn man aufarbeitet, nicht mit Rachegelüsten rangeht, sondern dass es um Gerechtigkeit geht. Dass man nicht rangeht und Leute bis auf ewig verdammt, weil sie sich mit dem System eingelassen haben. Sondern dass man auch ja den Menschen eine neue Chance gibt. Aber wichtig ist, dass man sich auseinandersetzt und niemand aus der Verantwortung entlassen wird.
Und jetzt kommen wir mal zum Hier und Jetzt, zu Wolf Biermanns Auftritt. Wie war das für Sie?
Für mich war es erstmal eine tolle Sache, dass er im Deutschen Bundestag dieses Lied singt. Dieses Lied, was so eine große Bedeutung für uns hat. Und dass er dort als Künstler ja, es zuspitzt, dass er als Künstler ja, ein bisschen was anstößt, das ist halt Biermann. Wer Biermann einlädt, bekommt Biermann.
Die Reaktionen der Linken, sind Sie zufrieden, sind Sie unzufrieden, finden Sie die lächerlich, finden Sie die souverän? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, Gregor Gysi hat ja danach geredet und
Er hat ja auch während des Vortrags hat er ganz demonstrativ auf seine Unterlagen geguckt und es sich nicht anmerken lassen.
Aber Gregor Gysi hat Biermann bestätigt. Gregor Gysi hat kein einziges Wort darüber verloren, dass es seine Partei war, die Verantwortung für dieses Unrecht hatte in der DDR, dass es seine Partei war, die den Mauer- und Schießbefehl zu beantworten hat, die vielen tausend politischen Gefangenen. Da hat er kein Wort drüber verloren. Und in dem Sinne hat Gysi das nur bestätigt.
Das war ja eigentlich so eine, ich fand so eine Kreidefressenrede von Gysi. Also man hat ja Gysi auch schon ganz anders erlebt. Das war, also diese Rede, die er da gehalten hat, die war jetzt gar nicht so Gysi-typisch, ne? Die war ja eigentlich so ganz nett und freundlich und man hat sich so auf, bis auf dieses war kein Rechtsstaat, hat er ja gesagt, glaube ich. Das war das Maximum. Weiter hat er sich nicht rausgewagt. Ärgert Sie das, dass er nicht die Courage hat oder das Rückgrat zu sagen, doch, wäre das nicht viel hilfreicher, wenn er soweit wäre, zu sagen, okay, es ist ein Unrechtsstaat gewesen, aber wir versuchen, wie auch immer der Satz dann weitergeht.
Also wir müssen einfach die Fakten beim Namen nennen und wir müssen einfach ja das System beschreiben. Das System als Unrechtssystem beschreiben.
Beschreiben Sie das System. Nochmal mit ein paar Sätzen.
Mit ein paar Sätzen ganz einfach erstmal. In der Verfassung war schon festgelegt, dass eine Partei das Sagen hat, nämlich die SED, die heute Linkspartei heißt. So, und da ist schon es ja in der Verfasstheit des Staates festgelegt, das Unrecht. Und diese Partei hat sich den Staat vereinnahmt mit Justiz, mit Polizei, mit Grenztruppen und nicht zuletzt Ministerium für Staatssicherheit, hat sie die Macht dieser Partei durchgesetzt auf Grundlage von systematischer, ja willkürlicher
Zermürbung.
Willkürliche Anwendung von Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Das ist das, was die Realität war. Dass der Alltag, ja, nicht jeden Tag, das allen Menschen deutlich gemacht hat, das liegt auf der Hand. Auch in der Diktatur scheint die Sonne. Und was unsere Herausforderung ist, dass wir die Menschen bei ihrem Alltag abholen, dass wir durchaus respektieren, dass sie ein schönes Leben in der DDR gehabt haben, dass es viele schöne Erlebnisse gab in der DDR, dass aber und dass sie sich eingebracht haben auch ja mit ihrer Arbeitsleistung, dass es nicht darum geht, ihre Lebensleistung abzuerkennen. Das ist das Wichtige. Und das zu unterscheiden zwischen dem Unrechtsstaat und der Gesellschaft, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Diskussion. Man kann es ja immer ganz konkret sagen. Ich sehe es ja an meiner Familie, an meinen Eltern. Ich hatte vorhin meinen Vater erwähnt. All das, was er gemacht hat, ja, das war ja etwas, wo er unpolitisch sein wollte, aber trotzdem doch sein Mann stehen wollte, auch für sich selbst.
Er wollte ausgezeichnet werden. Also ja, im Grunde ist er ja, er war unpolitisch, aber er wollte anerkannt werden.
Anerkannt werden. Und das ist das, was wir jetzt auch leisten müssen. Ja, dass wir den Menschen ihre Anerkennung geben für das, was sie geleistet haben, auch wenn sie den Staat mitgestützt haben und sie aber nicht entlassen aus der Verantwortung, nämlich jedem auch die Chance geben zu sehen, Mensch, damit habe ich auch das System ein bisschen gestützt, wenn ich zur Wahl gegangen bin, wenn ich die Fahne rausgehangen habe. Meine Eltern haben sie zwar nicht rausgehangen, aber viele andere, die ja vielleicht auch den Staat durchaus kritisch gesehen haben, haben funktioniert und haben sowas auch gemacht, wie die Fahne raushängen. Mhm. Aber die da jetzt zu verdammen auf Ewigkeit, das ist ja auch kein Weg. Und was ich mir wünsche ist, ich finde das richtig, dass Biermann das klar und deutlich benannt hat. Aber bei den Kämpfen der alten Männer dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja, dafür sorgen, dass die Jugend sich dafür interessiert. Ein 30-Jähriger, ja, der will doch wissen, wie hat das System funktioniert? Warum haben meine Eltern mitgemacht oder sich angepasst? Warum haben meine Eltern widersprochen? Ja, diese Fragen stehen ja und ich habe meine Eltern viel zu spät gefragt, wie das damals war in der Zeit der NS-Diktatur. Und ich wünsche mir, dass die Jugend ja ein bisschen was an der Hand hat, ihren Eltern Fragen zu stellen.
Panach und Kunert haben Sie mitgebracht mit Fluche, Seele, Fluche. Geben Sie uns dazu noch ein Stichwort?
Ja, Panach und Kunert waren erstmal zwei Musiker, die gemeinsam auch mit der Band Drempft in der DDR ja, es gewagt haben, wirklich die Dinge auch auf den Punkt zu bringen. Gerade Gerolf Panach mit seinen kritischen Texten, der hat uns auch aus der Seele gesprochen. Das war sozusagen der zweite Biermann. Und ja, beide wurden über die Inhaftierung dann in den Westen abgeschoben. Ja, man hat sie verhaftet, 9 Monate in U-Haft und dann vor die Alternative, ja, lange Haftstrafe oder in den Westen. Und da hat man sie dann in den Westen abgeschoben. Und so haben sich dann im Westen viele zusammengefunden und die früher in der DDR gelebt haben und haben den Westen kritisch betrachtet auch. Und auch gerade die Frage, finden wir uns hier zurecht? Kommen wir im Westen an? Die hat uns beschäftigt.
Sie haben ja auch ein bisschen gebraucht, ne? Sie haben zuerst auch den Pass verweigert, den westdeutschen Pass, und haben sich auch am Anfang nicht so richtig eingefunden. Wir haben gleich noch Gelegenheit, das ein bisschen zu vertiefen in der letzten halben Stunde der Hörbarust, heute mit Roland Jahn, dem Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Und jetzt Panach und Kunert. Sie wurden ebenfalls zwangsausgebürgert. Auch auf eine unschöne Art und Weise. Sie wollten den Staat ja gar nicht verlassen. Sie hatten auch gar nichts gegen den Sozialismus. Sie hatten vielleicht gegen die Art von Sozialismus etwas wie, oder gegen die Art, wie diese Art von Sozialismus da umgesetzt wurde. Eigentlich wären Sie gerne in der DDR geblieben. Sie hatten auch ein gutes Leben da. Sie haben da gerne gelebt.
Ja, es war meine Heimat. Freunde, Familie, Landschaft, Stadt, all das, was man als Heimat fühlt, das war mir wichtig. Und deswegen wollte ich auch mal da bleiben. Ich meine, wenn ich mich erinnere, das waren eine tolle Zeiten, als ich da mit meiner Clique über die Jenaer Berge gezogen bin. Das hat richtig Spaß gemacht.
Haben Sie viel gefeiert?
Wir haben viel gefeiert, natürlich. Eigentlich wollten wir nur Party machen, aber der Staat hat es nicht immer zugelassen. Das ist das Problem gewesen. Und so gab es dann halt immer mal die Konflikte. Aber die Erinnerung an diese Zeit, das ist mir wichtig, ne? Und darum geht's ja, sich an das Positive auch zu erinnern und zu sagen, ich habe in der DDR ein schönes Leben gehabt, aber nicht wegen der SED, sondern trotz der SED, trotz dieses Staates. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir auch jetzt es zurück betrachten, auch für die anderen Menschen. Wenn die sich erinnern an diese Zeit, dann ist es wichtig, dass man das ihnen zugesteht.
Mhm. Ihre Geschwister, Ihre Eltern haben wir schon kurz kennengelernt. Sie sind ja auch als von vielen Seiten als sehr, sehr charmanter junger Mann beschrieben worden, auch sehr früh Vater geworden. Was natürlich auch in dem Sinne eine weitere Möglichkeit, so eine Achillesferse war, ne? Also auch, ja,
das war schon ein Punkt, gerade als ich inhaftiert war, das war schon ein Problem. Auch die Angst, dass deine Lebenspartnerin inhaftiert wird, was dann eintrat.
Die opponiert hat, ne? Also sie waren so
genau,
ein paar...
Genau, sie hat sich für mich eingesetzt auch. Sie hat ja an die Westpresse Informationen über meine Verhaftung gegeben und das hat
zum Glück zur Folge gehabt.
Aber das hat zur Folge gehabt, dass sie auch inhaftiert wurde. Und das ist ja dann das Schlimme, wenn man dann im Gefängnis sitzt und die Stasi kommt und sagt, naja, wie alt ist Ihre Tochter jetzt? 3 Jahre. Ob Sie die zur Schuleinführung sehen werden, da haben wir unsere Zweifel. Und das sind die Momente, wo man dann auch einsam in der Zelle sitzt und werden die Fotos reingereicht von der Tochter, da rollen die Tränen. Dann ist man schon am Ende eigentlich und fix und fertig. Und in so einer Situation habe ich dann natürlich dann einen Ausreiseantrag gestellt, nachdem man mich noch verurteilt hatte zu 22 Monaten Gefängnis. Da kam dann mein Anwalt zu mir und sagte, das hat alles keinen Sinn mehr. Wenn du rauskommst, hol dich keiner mehr ab.
Aber der Anwalt, muss man jetzt mal sagen, Klammer auf, ist ja auch enttarnt worden. Ne?
Das war Rechtsanwalt Schnur, enttarnt worden als inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Da hat man natürlich gesehen in den Akten, was da an Interesse war von der Stasi, dass ich außer Landes gehe. Aber es ist auch sozusagen durchaus ein Punkt gewesen, wo ich eigentlich dann nur noch in den Westen wollte. Im Cottbus im Gefängnis gesessen habe und gewartet habe auf den Freikauf. Aber als ich dann vorfristig entlassen worden bin, wegen der Proteste im Westen. Mhm. Ne?
Das, Amnesty was, International hat sich sogar eingesetzt.
Ja, das, was meine, ja, meine Lebenspartnerin auf den Weg gebracht hat, dann hat sich das ausgezahlt, dass wir als ganze Gruppe in Jena 1983 wieder entlassen worden sind. Gerade weil es auch im Westen eine Friedensbewegung gab, die dann gesagt haben, Freiheit für die Jener Jugendlichen. Und dann wurden wir entlassen und das war natürlich ein Triumph. Mhm. Da habe ich gesagt, ich bleibe in dieser DDR. Das ist meine Heimat. Hier möchte ich das Land verändern und das, was ich im Gefängnis geschrieben habe, das ist keine ein eigenständiger Wille, sondern mein Wille ist zu bleiben in meiner Heimat.
Geschrieben, meinen Sie, unterschrieben den Ausreiseantrag. Richtig. Den haben Sie ja auch sofort wieder zurückgenommen, als Sie in Freiheit waren und haben auch gesagt, hier, der ist unter Druck entstanden. Hat man, hat nichts geändert an der Sache. Sie wurden rausgeschmissen, auch ziemlich brutal. Im Zug, Sie kamen also hier im güldenen Westen an. Und wollten schnell wieder zurück. Ich glaube sogar, dass Sie an Honecker direkt, haben Sie nicht sogar direkt geschrieben?
Ich habe an Honecker geschrieben und habe dem UNO-Generalsekretär noch ein Schreiben übergeben, weil er sich getroffen hatte mit Honecker. Den habe ich in West-Berlin aufgelauert auf der Straße und habe ihm diesen Protestbrief übergeben. Aber am Ende hat alles nichts genutzt.
Das hat nichts gebracht. Was ich jetzt in der Tat, also Sie haben sich ja ziemlich schnell in der Friedensbewegung hier auch engagiert. Also einmal natürlich in Jena, aber es war ja auch die, also gerade Anfang der 80er, Mitte der 80er, die heiße Phase. Es ging um die Stationierung von Raketen im Osten wie im Westen. Und Sie waren so oder so dagegen. Einer der Gründe, warum Sie zum Beispiel kein Visum für die USA bekommen haben, weil sie sich einfach ganz klar generell gegen die Stationierung von Raketen ausgesprochen haben. Dann muss ich nochmal ganz tief den Hut ziehen, weil sie tatsächlich 85 nochmal illegal eingereist sind in die DDR.
Ja.
Also den Mut, den muss man erstmal haben. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt haben.
Das war einfach eine Sache ohne Verstand. Das war nur vom Herzen her getragen. Ich bin über Schönefeld eingereist, bin gelandet.
Wo kamen Sie denn her?
Ich kam aus Prag und bin dann im Grenzübergang durchgerutscht.
War das geplant? Wussten Sie da schon, dass Sie das machen oder war das so ad hoc?
Ich habe den Zufall aufgelauert. Das war für mich einfach der Versuch, irgendwo eine Nähe zu finden und vielleicht eine Lücke finden. Und es hat geklappt und ich bin dann sofort nach Jena und als ich dann in Jena war, das war schon verrückt. Ja, ich wollte nach Hause zu meinen Eltern und dann stand ich vor der Tür.
Es war früh morgens, ne? Sie sind ganz früh dorthin, also von einem Freund, der Sie abgeholt hat im Trabi, sind Sie nach Thüringen gefahren, dann in Jena angekommen.
Ja, und dann stand ich vor der Tür meines Elternhauses und ich sah auch Licht brennen und ich hab's nicht gewagt zu klingeln. Eine ganze Stunde lang stand ich vor der Tür, weil ich hatte Angst. Was wird mit ihnen geschehen, wenn ich sie treffe? Was wird danach geschehen, wenn ich dann wieder weg bin? Was wird die Stasi mit ihnen tun? Wie werden sie sie in die Mangel nehmen? Mein Vater hatte gesundheitliche Schwierigkeiten, hatte kurz vorher einen Herzinfarkt gehabt. Wird er das überstehen, wenn ich da plötzlich vor der Tür stehe? Und all diese Gedanken gehen mir durch den Kopf. Und ich habe es nicht geschafft, da zu klingeln. Und das war für mich so dieses Gefühl, das ist deutsche Teilung vor der Haustür. Das sitzt mir bis heute noch irgendwo in mir drin. Und gerade wenn ich auch an meine Eltern zurückdenke, was die durchgemacht haben. Ja, man hat mich außer Landes geschmissen und meinem Vater hat man das Lebenswerk genommen. Der war zwar schon Invalidenrenten und hatte sozusagen nicht mehr die Gefahr, aus dem Beruf geworfen zu werden, aber sein Lebenswerk, dem Fußballclub Karlsruher Sena, wo er Ehrenmitglied Nummer 1 war, wo er ja jeden Samstag auf der Tribüne saß, wo er anerkannt war, das hat man dann vollzogen als Sippenhaft. Man hat ihn einfach rausgeworfen. Er musste seine Tribünenkarte abgeben. Er war sozusagen auch, weil sein Sohn zum Staatsfeind erklärt wurde, war plötzlich auch ein Staatsfeind. Und das tut mir bis heute weh, weil ich immer noch ein Schuldgefühl für mich selber habe, dass ich durch mein Verhalten das bewirkt habe. Dabei war es die Staatssicherheit, nicht ich. Und dass sie es geschafft haben, dass ich heute noch drunter leide, das ist etwas, wo ich manchmal sogar denke, hätte ich vielleicht mich mehr zurückhalten sollen und mehr Rücksicht auf ihn nehmen sollen.
Sie sind ja auch mit so vielen anderen Menschen in Berührung gekommen und das ist ja dann wie so ein wie so eine Kettenreaktion oder wie so ein Dominospiel, wo die Steine hintereinander aufgebaut sind. Sie werden sicherlich auch andere Menschen in Gefahr gebracht haben, wissentlich oder unwissentlich. Und andere Menschen haben Sie wiederum in Gefahr gebracht. Das gehörte einfach dazu. Und wenn Sie vorhin von den perfiden Mitteln gesprochen haben, andere werden jetzt sagen, mein Gott, ja, dem wurde seine Ehrenkarte weggenommen. So. Aber es gab ganz andere Leute, die sind im Knast, auch ein Freund von Ihnen zum Beispiel, unter ungeklärten Umständen in der Stasi-Haft ums Leben gekommen. Da sind ganz andere, ganz schlimme Sachen passiert. Und trotzdem kann so eine Kleinigkeit für so einen alten Mann, der darauf gesetzt hat, natürlich kann auch das ganze Leben zerstört sein plötzlich.
Ja, ich habe ja nicht umsonst gesagt, sein Lebenswert. Mhm. Ja, mhm. Der Kriegsgeschädigte Invalid, der ja den Traum vom Fußball sich über dieses Lebenswerk der Jugendabteilung des Clubs erfüllt hat. Und dass man dem das nimmt, das ist das Schlimme. Aber alleine, dass ich drüber nachdenke und sage, Mensch, ich fühle mich schuldig, dass das passiert ist. Und in den Stasi-Akten steht sogar, Jan ist rücksichtslos, er bringt andere in Gefahr. Das ist doch verdrehte Welt. Mhm. Die Gefahr bin doch nicht ich, sondern das ist doch dieser Staat, das ist die Staatssicherheit, das ist die SED. Und das gilt es doch nochmal zu benennen. Wer hat Menschen dazu gebracht, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten? Und das ist etwas, ja, wo ich denke, wo noch viel gesprochen werden muss, wo es wichtig ist, ja, dass die Menschen offen drüber reden, was damals war und wie sie sich verhalten haben. Und gerade, wenn es um das Thema geht, wo man sich eingelassen hat auf Kompromisse, wo man vielleicht heute senkt, musste das sein, ja, da alles mal auf den Tisch zu legen, offen zu sprechen, ohne gleich Leute abzuurteilen, gleich mit Schuldurteilen aufzuwarten, sondern zu sagen, wie war das damals, das wünsche ich mir.
Wir spielen jetzt Led Zeppelin. Und lieber Hörer, bitte seien Sie nicht böse. Wir werden es nicht ganz ausspielen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, einen letzten Gesprächspart mit Herrn Jahn oder einem letzten Gesprächspart beizuwohnen. Gallows Pole, geben Sie uns da ein kurzes Stichwort?
Ja, Led Zeppelin war natürlich sowieso meine Band. Noch viele, viele andere Titel, Hole the Love und sowas. Das hat unsere ja, schönen Partys geprägt.
Haben Sie viel getanzt? Sind Sie so ein Alleintänzer?
Haben Sie gern? Wir haben gut im Bild getanzt.
Tanzen Sie heute noch?
Das tue ich auch heute noch, wenn die Zeit dafür da ist.
Die Zeit dafür da ist.
Aber klar, wird alles wieder kommen. Aber der Punkt, was mich an diesem Lied beeindruckt hat, ist die Geschichte. Es ist eine Geschichte von Verrat und das spielt aber auch beim Thema Stasi eine Rolle. Warum ist jemand bereit, sozusagen zu lügen? Warum ist jemand bereit, jemanden zu verraten? Und die Geschichte hier ist ja, dass jemand eigentlich ein Alibi hat für einen Mord. Er war ja bei der Frau seines Freundes und hat mit ihr die Nacht verbracht.
Ui.
Und
wird er
die Wahrheit sagen oder wird er sich lieber hängen lassen?
Na, was würden Sie machen? Sie würden erst gar nicht hingehen, oder?
Es gibt keine einfachen Wahrheiten im Leben.
Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, ist heute hier zu Gast und es überrascht mich nicht, dass es mir nicht gelungen ist, Ihr Leben chronologisch in irgendeiner Form zusammenzufassen. Ich habe es erst gar nicht versucht, Herr Jahn. Benennen wir das Ganze doch, schauen wir der Wahrheit ins
Auge. Es geht ja noch weiter.
Ihr Leben geht noch, ja, aber natürlich ist der Rückblick interessanter. Wer gerne mehr wissen möchte, dem lege ich wirklich das im Piper Verlag erschienene Buch Wir Angepassten, Überleben in der DDR. Ans Herz, geschrieben von Roland Jahn. In Ergänzung dazu, weil Sie haben ja gar nicht alle tollen Geschichten da drin, gibt es ein Buch von Gerald Praschel, Roland Jahn, ein Rebell als Behördenchef. Also wer möchte, der kann sich über Sie richtig schlau lesen. Ja? Und jetzt bin ich gespannt, wie wir rausgehen aus der Sendung, Herr Jahn. Sie haben jetzt noch ungefähr eine Minute. Sie haben den Gefangenenchor mitgebracht von Verdi. Sie können jetzt diese Sendung abmoderieren, wenn Sie möchten.
Ja, habe ich gar nicht so ein großes Anliegen, doch, dann bitte. Das Schlusswort zu sprechen. Nein, was mir wichtig ist, auch gerade mit dem Buch, einladen zum Erzählen. Die Leute haben so viel noch an Geschichten zu erzählen. Und gerade, ja, wie hat man es geschafft, in dieser DDR zu überleben? Ja, das war ja diese ständige Zerreißprobe, sich zwischen mitmachen und sich verweigern. Und wenn alle Geschichten erzählen, dann werden wir endlich erkennen, wie eine Diktatur funktioniert. Und das ist eine Botschaft für ja, die nächste Generation. Mhm. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Geschichte? Ja, weil wir auch ja für uns selber Lebenshilfe wollen im Hier und Heute, ja, und den nächsten Generationen was mit auf den Weg geben. Und was ich mir wünsche aber, ist, dass sie sich die Freiheit nehmen, sich dafür zu interessieren oder auch nicht. Ich bin keiner, der mit dem pädagogischen Zeigefinger kommt, sondern ich sage, ja, Freiheit ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und an uns liegt es sozusagen, hier Angebote zu machen, dass die nächste Generation sagt, Mensch, die Chance lassen wir uns nicht entgehen. Wir informieren uns da mal. Wir schauen mal rein in die Stasi-Akten. Wir recherchieren selber mal Geschichten, sprechen mit Zeitzeugen. Wir schauen, was gibt es schon an Dingen, die zusammengetragen sind. Sich einfach für Geschichte zu interessieren, das ist eine Chance. Ja, auch vor Ungerechtigkeiten im Hier und Heute sich zu schützen. Gibt es genug aktuelle Debatten und jeder weiß, wovon ich spreche.
Ich danke Ihnen für die vergangenen 2 Stunden und wünsche Ihnen zu Hause im Auto, wo auch immer Sie gerade sind, noch einen schönen restlichen Sonntag. Genießen Sie ihn. Bis nächste Woche. Tschüss.